Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zur heutigen Vorlesung begrüßen. Sie erinnern sich, die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik und die Kritik der Religion ist in Deutschland beendet. Mit diesem Satz begann Karl Marx 1843 sein philosophisch-kritisch-politisches Programm. Aus der Kritik der Religion oder von der Kritik der Religion wollte er fortschreiten zur Kritik des Rechts, zur Kritik der Gesellschaft, zur Kritik der Ökonomie und zur Kritik der Politik. Aber nicht nur das kritische Geschäft als solches, für das er jetzt den Philosophen und die Philosophie in Anspruch nehmen sollte nicht stehen bleiben bei dieser Frage, wie kann ich sozusagen die Kritik radikalisieren und wie kann ich das, was am Modell der Religionskritik vorgeführt worden war, jetzt auf die anderen Gesellschaftsverhältnisse anwenden. Sie erinnern sich, die Grundthese von Marx war ja, und deshalb war für ihn die Kritik der Religion die Voraussetzung aller Kritik, dass sich in diesen religiösen Vorstellungen gleichsam das Elend der Menschen widerspiegelt. Und wer dieses Elend aufheben will, muss zuerst die religiösen Vorstellungen zerstören, aber er darf dabei nicht stehen bleiben, sondern muss das Elend selbst beseitigen. Aber eine gleichsam theoretische Voraussetzung ist sozusagen die Aufdeckung und das Zerreißen dieses illusionären Zusammenhangs, den sich die Menschen mit der Religion gegeben haben. Nicht nur deshalb, weil sich darin dieses Elend widerspiegelt, nicht nur deshalb, weil diese Illusionen auch so etwas wie ein stiller, stummer, verschwiegener Protest gegen dieses Elend sind, sondern natürlich auch deshalb, weil diese Illusionen dazu beitragen, das Elend aufrechtzuerhalten. Ja? Jemand, der vertröstet wird darauf, dass das Leid und die Armut, die er hier erfährt, so schlimm denn nicht ist, wenn doch irgendwann einmal das Paradies winkt, ist in der Tat leichter in dieser Armut zu halten, als jemand, der überzeugt davon ist, es gibt ein Leben auch vor dem Tode. Und vielleicht nur dieses eine. Und dann denkt man anders darüber nach, wie diese zu gestalten und zu leben ist, als wenn es gleichsam illusionäre Perspektiven gibt, an die man glaubt. Das heißt also, nur um auch, weil ich immer auch wieder E-Mails bekomme von Teilnehmern dieser Vorlesung, wie es jetzt denn wirklich mit der Aktualität von Marx und Philosophie bestellt sei, wie tot dieser Hund tatsächlich ist. Das können Sie etwa daran ermessen, dass gerade diese religionskritische Konzeption von Marx natürlich alles andere war als die gegenwärtig herrschende Vorstellung, dass man Religionen, egal welcher Art sie gebaut sind und wie sie sich ausdrücken, welcher Gestalt sie erscheinen, natürlich mit einer gewissen Form von Toleranz und Respekt zu begegnen hat. Und wenn, dann kann man vielleicht die Religion kritisieren, die man selbst angehört, aber ganz sicher nicht die eines anderen, denn diese Glaubenssachen sind natürlich auch durch verfassungsmäßige Rechte garantiert und freie Entscheidung eines jeden Einzelnen. Marx war von solch einer Konzeption von religiöser Toleranz natürlich weit entfernt. Und zwar jetzt nicht aus einer bestimmten Form von Menschenfeindlichkeit oder Menschenverachtung, sondern ganz im Gegenteil, weil er in den religiösen Vorstellungen, die Menschen haben, die sie entwickeln, die sie produzieren, dieses Opiat, das sie gleichsam aus sich heraus produzieren, weil er darin ein Symptom, nicht die Ursache, das darf man nicht verwechseln. Ja? Marx war jetzt keiner derjenigen scharfen Religionskritiker, die es auch gegeben hat in der Aufklärung, eine Tendenz, die etwa auch noch Nietzsche hatte, dass die Religion selber die Ursache des Elends. Ja, für Marx war die Religion, oder dass Menschen Religionen benötigen, dass sie einen Glauben benötigen, dass sie Gottesvorstellungen benötigen, dass sie eine Kirche benötigen, nicht die Ursache des Elends, sondern ein Symptom für dieses Elend. Und natürlich wusste er, dass eine Symptomkur zu wenig ist, aber trotzdem ist der erste Schritt, die Diagnose und die Kritik. Er konnte es sich leicht tun, denn, wie es letztes Mal schon angedeutet, der Satz, dass die Religionskritik in Deutschland beendet sei, war ja für Marx mit Verweis auf Feuerbach und andere auch so zu lesen, das ist ein Geschäft, das haben andere besorgt. Ja, eigentlich im frühen 19. Jahrhundert steht man, kann man auf dem Standpunkt stehen, dass man begriffen hat, ja, das war vielleicht auch in der Tat voreilig, das war wirklich voreilig, dass man begriffen hat, was Religion ist, wie Religion funktioniert. Es ist hier in keiner Weise um tatsächlich etwas Transzendentes geht, sondern dass man den Glauben gesellschaftlich, psychologisch interpretieren kann als einen Fluchtversuch von Menschen, denen das Dasein als solches zu wenig an Potenzial, an Erfüllung, an Leben gibt und zur Verfügung stellt, als dass sie darin aufgehen könnten. Das war das vielleicht etwas einfache und schematische Modell, das Marx von Feuerbach übernommen hatte und das für ihn das Phänomen Religion eigentlich erklärte. Und er war damit natürlich auch ein Vorläufer jenes Typus von Religionssoziologie, wie es dann unter anderem Max Weber und im 20. Jahrhundert ganz prominent Niklas Luhmann betrieben haben, jenes Typ von Religionssoziologie, der versucht, Religion tatsächlich als soziales Phänomen zu sehen, das ganz bestimmte oder wodurch ganz bestimmte soziale Funktionen erfüllt werden. Also die Frage, ob es Götter oder einen Gott gibt, stellt sich für so eine Wissenschaft gar nicht, sondern stellt sich die Frage, was leisten solche religiösen Vorstellungen in ihrer unterschiedlichen Gestalt, und der Mensch ist ja da sehr reich auch an Erfindungskraft, was leisten solche religiösen Vorstellungen etwa für Lebensbewältigungsstrategien, für Formen des Zusammenlebens, für soziale Konstellationen? Und bis zu einem gewissen Grad haben wir ja auch diese Konzeption des religionssoziologischen Ansatzes übernommen, wenn wir unsere eigenen oder fremde Religionen unter diesem Gesichtspunkt beschreiben. Ja? Was leisten Religionen zur Stabilisierung sozialer Verhältnisse? Was leisten Religionen zum Aufbau und zum Erhalt zum Beispiel von ethisch-moralischen Konzepten? Wenn Sie sich an die Debatte über den Religionsunterricht und den Ethikunterricht in Österreich erinnern, ja jetzt so seit 10 Jahren geistert diese Vorstellung herum, man sollte für diejenigen Schüler, die sich vom Religionsunterricht abmelden, den Ethikunterricht anbieten. Und dahinter steckt natürlich das Konzept, dass die Religionen eine ganz, ganz wesentliche soziale Funktion haben. Sie vermitteln Werte, sie vermitteln ethische Grundhaltungen. Und das ist etwas, auf das man eigentlich nicht verzichten kann. Und wer jetzt keine Religion angehört oder keinen Religionsunterricht besucht, muss das sich woanders bekommen, muss das von woanders her bekommen. Das heißt, wir unterstellen den Religionen gar nicht mehr, dass es ihnen um einen Gott geht, um eine Erlösungsgeschichte geht, um den wahren Glauben geht, sondern wir nehmen automatisch, als wären wir so etwas wie weichgespülte Marxisten und weichgespülte Religionssoziologen an, dass Religionen einfach Einrichtungen sind, die ganz bestimmte soziale Funktionen haben und die ganz auch bestimmte individuelle Funktionen haben. Das haben wir jetzt glücklicherweise Hirnforscher festgestellt, dass Menschen, die einen starken religiösen Glauben haben, dass sich das einerseits sozusagen im Gehirn lokalisieren lässt, welche Gehirnregionen bei solchen religiösen Aktivitäten beteiligt sind, und dass zweitens diese Menschen ein stärkeres Immunsystem haben. Das heißt, religiöse Vorstellungen verschaffen offensichtlich wirklich so etwas wie soziale und psychische Stabilität, die man durchaus auch im nietzscheanischen Sinne jetzt als eine lebensdienliche Funktion beurteilen kann. Die Grundvoraussetzung für solch eine Betrachtung der Religion ist ja jener nicht ganz unwitzige Satz, den Niklas Luhmann in der Einleitung zu seiner Religionssoziologie mal gesagt hat: Religionssoziologie lebt davon, dass es Menschen gibt, die nicht an Religionssoziologie glauben. Denn dieser Glaube, der das Immunsystem stabilisiert, funktioniert dann nur unter der Voraussetzung, dass der Gläubige gerade nicht davon ausgeht, er glaubt nur, um sein Immunsystem zu stabilisieren. Ja? Sie merken sofort, dass es bedarf einer starken Illusion, um diese Stabilität zu erzeugen. Und das Wissen davon, dass es nur Illusion ist, zerstört womöglich genau die Funktion, die diese Illusion hat. Ja? Und deshalb kann ein Gläubiger nicht gleichzeitig ein sozusagen jemand sein, der seine eigene Religion und religionssoziologischen, religionskritischen Gesichtspunkten analysiert und vor sich selber nur gleichsam als einen Mechanismus beschreibt und entlarvt, der seine schwankende Existenz wenigstens in bestimmten Phasen seines Daseins stabil halten soll. Es hat er nur so nebenbei bemerkt, der ein Zeitgenosse von Karl Marx, also wirklich zeitgleich, nämlich Søren Kierkegaard, hat er im selben Jahr 1843 sein erstes Buch veröffentlicht, Entweder oder, und unmittelbar danach dann Furcht und Zittern, und vor allem Furcht und Zittern hat der Kierkegaard insistiert darauf, ja, dass man von Religion und von Glauben wirklich nur dann sprechen kann, wenn dieser Glaube sich systematisch jeder rationalen Begründung entzieht. Ja? Also jedes Argument, so Kierkegaard, das man anführen könnte, warum es sinnvoll und nützlich ist zu glauben, gesundheitspolitisches, sozialpolitisches Argument, hygienisches Argument, wie auch immer, schwächt eigentlich den Glauben und stärkt ihn nicht. Ja? Also sozusagen eine radikale Position, der Marx vielleicht gar nicht abhold gewesen wäre, nur war Marx in der Tat der Auffassung, dass gerade diese Form eines radikal verstandenen Glaubens kritisiert werden muss, weil sie auch der intensivste Ausdruck für defizitäre Lebensverhältnisse und defizitäre Lebensformen ist. Das nur sozusagen zur Erinnerung und noch einmal Zusammenfassung der Grundthese der letzten Vorlesung, die gleichzeitig die These war, von der Marx selbst ausgegangen war. Und die Point seiner eigenen Entwicklung wäre ja dann gewesen, sozusagen das war dann der Schluss der letzten Vorlesung, wäre dann gewesen, dass es mit zur Geschichte der Philosophie gehören muss, nicht nur in diesem kritischen Geschäft fortzuschreiten, von der Kritik der Religion zur Kritik der Gesellschaft, sondern dass letztlich die Veränderung der Verhältnisse selbst es nur sein können, die dann die Vorstellungen der Philosophie von einem menschlichen Leben jenseits religiöser Illusionen imstande ist, in der Wirklichkeit durchzusetzen. Das heißt, die Welt muss verändert werden, die Philosophie muss sich aufheben, sie muss aufhören, also sagen, Philosophie als reines Denkgeschäft zu bleiben, sondern sie muss sich mit der Wirklichkeit verschwistern, so könnte man sagen, und in der Wirklichkeit mit denjenigen verschwistern, die das höchste Interesse an der Aufhebung ungerechter Zustände haben müssen, nämlich mit denjenigen, die am meisten unter diesen Zuständen leiden. Und das war für Marx zu seiner Zeit jene Gruppe, jene Schicht, jene Klasse von Menschen, die er als Proletariat bezeichnet hat. Also jene, die als erste, so könnte man sagen, von dieser beginnenden Industrialisierung erfasst worden waren und in ein noch nie gekanntes, in dieser Form noch nie gekanntes Elend gestürzt worden waren. Ich habe das letzte Mal darauf hingewiesen, dass zu diesem Zeitpunkt Marx das Proletariat in seiner leibhaftigen Erscheinungsform noch nicht gekannt haben konnte, weil es zu wenig Fabriken gab in Deutschland. Später dann, also vor allem dann in der Emigration in London war und natürlich auch durch seinen Freund Friedrich Engels, der die erste soziologische Studie über die Lage der arbeitenden Klassen in England verfasst hatte, der das Anschauungsmaterial kannte, und in England war der Kapitalismus, war die Industrialisierung wesentlich fortgeschrittener. Dort konnte man dann tatsächlich studieren, was es heißt, diesen neuen Industriesystem als arbeitender Mensch unterworfen zu sein und welche Formen von Verelendigung und Entfremdung dann dort aufgetreten sind. Und das waren dann sozusagen diese Berichte und diese Erfahrungen, die dann die weitere Arbeit von Marx sicher auch entscheidend gefärbt und geprägt haben, obwohl er jetzt nicht derjenige gewesen war, der vor Ort das Elend der Menschen studiert hätte. Ja, also Marx war im Grunde seines Herzens nicht das, was man jetzt wirklich einen Humanisten nennen würde, sondern er hat das Elend der Menschen in der Bibliothek des Britischen Museums studiert. Das heißt also, aus der Literatur seine Informationen geholt. Ganz anders etwa als der ebenfalls Zeitgenosse von Marx, Arthur Schopenhauer, der in jungen Jahren auch auf einer Reise nach England mit diesen ersten Auswüchsen der Proletarisierung und der Industrialisierung konfrontiert worden war. Und so erschüttert davon war, dass er den Anblick dieses Elends sozusagen ebenfalls zur Grundlage seiner Philosophie gemacht hat, nämlich seiner pessimistischen Philosophie, die keine Perspektive sehen wollte, wie es der Mensch schaffen könnte, aus diesem Elend herauszukommen. Marx wollte diese Perspektive allerdings schon sehen und deshalb musste sich die Wirklichkeit ändern, nicht nur das Denken. Und deshalb, das war sozusagen diese flammende Schlussthese mit allen prekären Implikationen, die ich das letzte Mal zitiert habe, deshalb sollte sich die Philosophie, also der Intellektuelle, der Denkende, der Wissenschaftler, Philosophie war ja so in der Nachfolge Hegels noch ein umfassender Begriff für verschiedenste Wissenschaften. Weshalb auch bei Marx sozusagen zwischen Philosophie, zwischen Ökonomie, zwischen politischer Theorie nicht so scharf unterschieden werden kann. Deshalb soll sich die Philosophie eben dann tatsächlich die Wissenschaft mit diesen verelendeten Menschen verbünden, um sozusagen an einer neuen Gesellschaftskonzeption zu arbeiten. Zu dieser Veränderung der Wirklichkeit und zu dieser Aufhebung der Philosophie in der Tat, also durch die Tat, in der Aktion, in der praktischen Umgestaltung der Welt, ist der Marx und selbst, und ist es bei ihm nicht gekommen. Das gehört ja auch zu diesen Ironien der Weltgeschichte, dass er gerade verurteilt war durch die Lage der Umstände, den Großteil seines Lebens eben rein als Theoretiker zu verbringen, trotz aller Versuche, politisch aktiv zu werden, die sehr schnell gescheitert sind, das letzte Mal kurz darauf hingewiesen, war dann letztlich sein Hauptgeschäft das der Kritik geblieben und sein Lebenswerk trägt auch den Untertitel zur Kritik der politischen Ökonomie. Das war sozusagen das Ding, was er erledigen wollte, was er erledigen musste. Was die Aktualität von Marx betrifft, erlauben Sie mir eine generelle Bemerkung, weil es hier wirklich auch ganz interessante Missverständnisse gibt, die Weltgeschichte natürlich mit zu verantworten hat. Nach Marxes Tod wurde ja seine Philosophie zur Grundlage einer politischen Bewegung, die umfassenderweise auch tatsächlich zumindest die Machtmittel in den Händen gehabt hätte, die Welt zu verändern. Sie hat sie nur zum Schlechteren verändert und das hat uns zumindest von dieser Variante der Anwendung Marxischen Denkens, so hoffe ich zumindest auf alle Zeiten, geheilt. Also noch einmal, Stalinismus brauchen wir weder hier noch anderswo. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, war diese Form der Anwendung der Marxischen Philosophie vorbereitet durch die lenische Interpretation und weitergeführt durch diese sozusagen Bekenntnisse eher oberflächlicher Art, den verschiedene kommunistische Parteien gepflogen haben, könnte man sagen, war diese Form der Anwendung der Marxischen Philosophie bis zu einem gewissen Grad bei Marx selber nicht sehr oder war durch Marx selbst nicht sehr gestützt. Denn das Paradoxe ist, der Marx gilt und bis zu einem gewissen Grad völlig zu Recht, als sozusagen der Theoretiker einer kommunistischen oder sozialistisch-kommunistischen Revolution und Veränderung der Welt. Aber wie diese neue, nicht kapitalistische, sondern eben sozialistisch oder kommunistisch gedachte Gesellschaft aussehen sollte und wie sie funktionieren sollte, darüber findet man bei Marx herzlich wenig. Es gibt nur ganz, ganz wenige Anmerkungen von ihm, wo er so einige Überlegungen anstellt, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen könnte. Und diese Anmerkungen sind dann einerseits so knapp, und andererseits zum Teil auch so eigen, sage ich mal, ich werde eine heute noch zitieren, dann werden Sie sofort erkennen, sind so eigen, dass man darauf schwerlich, ja, sozusagen so ein großes Projekt wie wandeln wir den Kapitalismus und diesen Prinzipien um, aufbauen könnte. Nein, die Aktualität von Marx besteht nicht darin, dass er Wege aus der Misere des Kapitalismus gewiesen hätte, die hat er nicht, sondern die Aktualität besteht darin, meines Erachtens, das ist jetzt meine persönliche Position besteht darin, dass er nicht als einziger, ja, was doch in sehr intensiver Art und Weise dieses Gesellschaftssystem, in dem wir noch immer leben, ja, in dem wir noch immer leben, genauestens versucht hat zu studieren und versucht hat zu begreifen, wie es funktioniert. Ja. Und sein Freund Engels hat ihn ja mal verglichen, was ein kühner Vergleich war, in der Bedeutung seiner wissenschaftlichen Leistung, nicht seiner politischen, sondern seiner wissenschaftlichen Leistung mit Charles Darwin. Ja, Marx und Engels waren natürlich Darwinisten, ist völlig klar, und haben selber so ein bisschen, vor allem Engels hat sich sehr dafür interessiert, und haben selber so ein bisschen dilettiert in Evolutionstheorien, ja, wie entwickelt sich sozusagen aus dem Tierreich der Mensch, haben natürlich dann auch Darwins Bücher enthusiastisch gelesen und waren so begeistert, dass Marx sein eigenes Buch, nämlich das Kapital, mit persönlicher Widmung Charles Darwin hat zukommen lassen, der sich höflich dafür bedankt hat, aber weiters davon nichts wissen wollte. Denn im Gegensatz zu Marx, der Darwinist war, war Darwin kein Marxist. Ja. Das heißt also, das war. Aber auf alle Fälle hat Engels berühmte Grabrede nach dem Tod von Karl Marx Marx mit Darwin verglichen und gemeint, so wie Darwin die Entwicklungsgesetze der Natur erkannt hat, habe Marx die Entwicklungsgesetze der Gesellschaft erkannt. Das mag zu hoch gegriffen sein, aber in der Tat könnte man sagen, auch die heutige Evolutionstheorie und unsere Vorstellungen, wie sich tatsächlich Leben entwickelt, wie Arten entstehen, welche Faktoren hier eine Rolle spielen, hat sich ja über Darwin hinausgehend weiterentwickelt und vieles, was wir heute genauer wissen, vor allem weil Darwin von Genetik ja noch keine Ahnung haben konnte, lässt sich jetzt besser erklären. Und trotzdem wissen wir, der Grundgedanke, ja, der Grundgedanke, den Darwin gehabt hat, nämlich sozusagen durch einen natürlichen Mechanismus, der eher zufallsgesteuert ist, denn geplant ist, die Entwicklungsvielfalt des Lebens zu erklären, der gehört noch immer zur Basis der Evolutionstheorie. Und genauso könnte man sich überlegen, ob nicht einige Grundgedanken, die Marx in Bezug auf die Entstehung und Entwicklung von Gesellschaften und vor allem in Bezug auf diese Gesellschaft und Wirtschaftsformen, die wir noch immer leben, gehabt hat, ob diese Grundgedanken noch immer bedenkenswert sind, reflexionsfähig und reflexionswürdig sind, auch dann, wenn wir sowohl in der Realität als auch im Denken über diese Realität natürlich in vielen sozusagen über Marx hinausgehen müssen, hinausgegangen sind und manche Entwicklungen einfach Dimensionen angenommen haben, die so wenig wie Darwin die Genetik antizipieren konnte, konnte Marx-Entwicklungen etwa im Bereich des Finanzkapitalismus, etwa im Bereich der Technologie, etwa im Bereich der Rolle von Wissenschaft und Innovation für die Initiierung von Wirtschaftsprozessen so prognostizieren und voraussehen, dass er in allen unsere Zeit noch träfe. Aber einiges ist vielleicht noch immer interessant. Vor allem auch unter der Perspektive, dass auch meine persönliche These, dass wir, auch wenn wir es nicht wissen, ja, in vielen unserer Denkformen und Denkweisen, ich sage immer, Kryptomarxisten sind, also Geheimmarxisten, wir wissen es nicht. Ja. Berühmter Satz von Marx aus dem Kapital lautet, als er das Verhalten der Menschen auf den Märkten analysierte, hat er sozusagen die These vertreten, dass wir immer glauben, etwas zu tun, aber die Bedeutung dessen, was wir tun, ist ganz etwas anderes. Er wird später noch darauf kommen, was er im Detail gemeint hat. Und da steht ja sozusagen der Satz, wir tun es, aber wir wissen es nicht. Ja, wir wissen eigentlich nicht, was wir tun, wenn wir tun, was wir tun. Ja? Und so könnte man sagen, also wir sind in gewisser Weise in unserem Alltagsverständnis. Ja, wenn man so sprechen würde, wie sehen wir zum Beispiel das Verhältnis von Wirtschaft und Politik. Und Sie fragen einen Banker und fragen Sie, sind Sie eigentlich der Auffassung, dass sich die Politik nach der Wirtschaft richten sollte? Und dann wird er natürlich sagen, das ist selbstverständlich. Und dann schauen Sie ihn ganz grimmig an und sagen, Sie sind wohl Marxist. Denn das war Marxes These. Völlig klar. Das war Marxes und diese so in Fleisch und Blut übergegangen. Seine These war, dass die ökonomischen Verhältnisse, dass die Wirtschaft ja, die Basis darstellt für alle anderen, das heißt nicht, dass das eindeutig ableitbar ist, ja, aber das ist sozusagen das Bezugsfeld, das Fundament und das Bezugsfeld für alle anderen Aktivitäten. Ob das jetzt Politik ist, ob das Wissenschaft ist, ob das Recht ist, ob das das Justizwesen ist, ob das die Kunst und die Kultur sind, alles lässt sich letztlich in ein sinnvolles Verhältnis zur Ökonomie bringen und alles wird letztlich, ja, oder wie er gerne sagte, in letzter Instanz entschieden über die Grundkonflikte und die Grundformationen, die im Wirtschaftsbereich, die im Bereich der Ökonomie vorherrschen und sind. Also dieser Satz, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, ja, der Markenpropagandasatz eine Interessensvertretung sein, und das wäre, so hätte das Marx natürlich auch nie gesagt. Ja? Aber was dahinter steckt, dass die Ökonomie unser Schicksal ist, ja? Und dass wir durch und durch abhängig sind, auch in unserem Denken, auch in unseren Vorstellungen, auch das, was wir uns erlauben an Fantasien, an Utopien, an Konzepten, an Moral, dass das letztlich dominiert wird von den harten Fakten der ökonomischen Interessenslagen, das ist etwas, was Marx einerseits beschrieben hat, analysiert hat, behauptet hat, nur er hätte gern sich eine Gesellschaft erträumt, wo diese eindeutige Abhängigkeit allen unseres Seins von der Ökonomie vielleicht nicht ganz so eindeutig ist. Ja? Wir sind nicht in so einer Gesellschaft, sondern in einer, wo es genauso ist, wie ich jetzt etwas verkürzend überspitzt behaupte, wie es Marx als einer der ersten analysiert und beschrieben hat. Wie kommt er dazu? Wie kommt er dazu, der Ökonomie, der Wirtschaft, und zwar jetzt nicht nur für den Kapitalismus, sondern grundlegend für die Entwicklung der Menschheitsgeschichte so eine große Rolle zuzugestehen? Für uns ist das eigentlich selbstverständlich. Ja, und auch da sehen wir, dass sozusagen diese sozusagen Innovation, auch was eine historische Betrachtungsweise betrifft, die mit dem Namen Marx verbunden ist, mittlerweile alltagsgut geworden ist. Denn bei uns ist selbstverständlich, wenn wir vergangene Epochen, vergangene Gesellschaftsformen betrachten oder analysieren, ob das alte Ägypten ist oder Griechenland oder Rom, zu Marxes Zeiten hat man daran, an diesen anderen vergangenen Epochen, vor allem zwei Dinge studiert und bewundert und gelernt. Auf der einen Seite die politisch-militärischen Leistungen. Das war die Zeit, also wo die Schüler im Geschichtsunterricht also tatsächlich eine Schlacht nach der anderen mit Jahreszahl, Heerführer, Sieger und Besiegten auswendig lernen mussten. Ich selbst habe noch faszinierender Geschichtsunterricht. Ja, einen Geschichtslehrer gehabt, der imstande war, sozusagen die militärischen Formationen aufzuzeichnen, wie die Spartaner gekämpft haben, wie ihre Gegner, die Perser, gekämpft haben, was eine Phalanx ist, was eine schiefe Schlachtordnung ist und dergleichen mehr. Das lernt heute niemand mehr. Außer man interessiert sich ganz speziell für dieses schmale und auch moralisch etwas negativ konnotierte Gebiet der Militärgeschichte. Ja, das muss man schon rechtfertigen, oder Kriegsgeschichte. Ja. Was sind Sie, Kriegshistoriker? Na, irgendwie nicht die gute Jobperspektive. Das war das eine. Das zweite, was man studiert hat, waren natürlich die kulturellen Leistungen. Ja? Die Philosophie der Antike, die Literatur der Antike, also das, was sozusagen dem Humboldtschen Bildungsideal entsprochen hat. Was man kaum studiert hat, war die Frage, wie haben die Menschen damals gelebt? Welche sozialen Abhängigkeitsverhältnisse gab es? Was für uns selbstverständlich ist, nämlich dieses Wissen, dass die ganze antike Kultur natürlich nur deshalb auch zu dieser Blüte, auch die athenische Demokratie, unser Vorbild, zu dieser Blüte gelangen konnte, weil 80% der Bevölkerung nicht mit gemeint waren und davon ein Großteil als Sklaven, also nicht als Nichtmenschen sozusagen arbeiten mussten. Das war also etwas, was man damals ausgeblendet hat. Für Marx war das genau das Entscheidende. Ja, also auch die Erkenntnis, dass frühere Gesellschaftsformationen natürlich auch ihre ganze Kraft und ihre Ressourcen daraus bezogen, wie sah ihre ökonomische Basis aus, wie sah die Arbeit aus, wie war sie verteilt, wer hat sie kontrolliert, unter welchen technischen Möglichkeiten wurde diese Arbeit geleistet. Marx und Engels haben im Brüsseler Exil 1845, 46 ein dickes Buch geschrieben, das sie zu Lebzeiten nie veröffentlicht haben. Eigentlich eine sehr polemische Auseinandersetzung mit ehemaligen Freunden. Das sind immer die Schärfsten. Ja, also, es gibt nichts Schärferes im geistigen Leben als zerbrochene Freundschaften. Das sind die produktivsten geistigen Kämpfe. Und aus sozusagen diesem Berliner Doktorclub, in dem auch Marx verkehrt hatte, hatten sich sozusagen zwei Gestalten herauskristallisiert, mit denen man ursprünglich in Kontakt war und auch gemeinsame Sache gemacht hatte in der einen oder anderen Geschichte, mit denen man sich dann entzweit hatte und mit denen musste jetzt abgerechnet werden. Ja. Das waren Bruno Bauer und Max Stirner. Bruno Bauer kennt man vielleicht kaum mehr, er war noch unmittelbarer Hegel-Schüler gewesen und hat eine wunderbare, also auch heute noch durchaus lesbare, polemische, ein polemisches Pamphlet geschrieben, Bohr sich in die Rolle eines konservativen Theologen geschmuggelt hat, der nachweisen will, und das ist genau das, was schon Spinoza passiert ist, der nachweisen will, dass Hegel eigentlich ein Atheist war. Ja? Und er hat also wirklich auf nicht unintelligente Weise aus allen Hegel-Schriften und Hegel-Vorlesungen jene Stellen herausgenommen und kompiliert, die nachweisen sollten, dass Hegel im Grunde seines Herzens ein Atheist war. Und er hat diesen Pamphlet, das war damals ein viel diskutiertes, heftig diskutiertes Buch, unglaublich viel Aufregung hervorgerufen, und er hat diesem Pamphlet den schönen poetischen Titel gegeben: die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen. Ja? Also er fällt sozusagen, das jüngste Gericht urteilt jetzt, Hegel wird der Verdammnis preisgegeben. In der Szene war das völlig klar, dass sozusagen diese Rolle des konservativen Theologen gespielt hat, aber in Wirklichkeit er natürlich sagen wollte, dass die fortgeschrittenste Philosophie seiner Zeit eine atheistische Philosophie sein muss. Ja, also sozusagen einer dieser Bestandteile dieser Religionskritik, wo er sich halt Hegel hergenommen hat, um diese Religionskritik, diesen Atheismus, dieses Antichristentum vorzutragen. Max Stirner ist vielleicht bekannter geblieben von diesen beiden. Er war also ganz eine seltsame Erscheinung, also ein ganz eigenständiger, verwirrter intellektueller Kopf, muss man sagen, mit großen Plänen und einem schmählich kann man nicht sagen, aber halt einem Leben, das diesen großen Plänen gar nicht entsprochen hat, nicht? Also jemand, der die ganze Welt umstürzen will und dass ein Dasein als Lehrer in einem Mädchenpensionat fristen muss, passt irgendwie das nicht, ohne dass es jetzt etwas gegen ein Mädchenpensionat wäre. Und das, man möchte ja wirklich wissen, wie die diesen Unterricht empfunden haben, denn Max Stirner gilt als einer der Ahnherren des modernen Anarchismus. Ja? Also der tatsächlich nur ein Buch geschrieben hat, mit dem er damals berühmt und vor allem berüchtigt war, und das manche bis heute verehren als sozusagen Grunddokument einer ganz bestimmten Art des Anarchismus. Und welche Art des Anarchismus das ist, werden Sie gleich sich denken können, wenn Sie den Titel dieses Buches erfahren. Das hat nämlich ebenfalls, die haben wirklich schon gute Titel gehabt, ja, muss man sagen. Ja. Kurz und bündig, der Einzige und sein Eigentum. Der Einzige und sein Eigentum. Wenn ich etwas geschäftssüchtiger wäre, als ich bin, dann würde ich gerne dieses Buch in einer vielleicht kombinierten Form unter die Menschen bringen, sozusagen als Hilfestellung zur Gründung einer Ich-AG. Ja? Denn was ist das andere? Ja, was ist eine Ich-AG, die heute überall gefordert wird? Menschen sind Unternehmer ihrer selbst. Das können Sie in jeder Lebensberatung heute hören. Menschen sind Unternehmer ihrer selbst. Was ist das andere als genau dieses stirnische Konzept, der Einzige und sein Eigentum? Er war einer der ersten großen Individualanarchisten. Das heißt, Grundthese seines Buches, übrigens ein Goethe-Zitat, das ist wirklich interessant, was man bei Goethe alles findet, wenn man seine Rezipienten anschaut. Goethe-Zitat, Schluss eines Goethe-Gedichtes, heißt es: Ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Ja? Ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Das heißt, für Stirner ist es völlig klar, alles das, was einem Menschen bisher gleichsam an Sinnangeboten gegeben hat, ja, ob das jetzt der Glaube ist, ob das Gott ist, ob das der Staat ist, ob das der Profit ist, ob das das Leben in der Gemeinschaft ist, ob das die Familie ist, ob das die Kinder sind, für die man sich aufopfern soll. Also alle diese Vorgaben, ja, hat er abgelehnt, radikal abgelehnt. Und das Einzige, man kann sagen, klassischer Radikal-Egoismus, das Einzige, worauf ein Mensch aufbauen kann, ist nur er selbst. Er selbst. Er ist nicht dazu da, um für etwas anderes da zu sein. Er ist nicht für einen Staat, nicht für eine Religion, nicht für einen Gott da, sondern er ist für sich da. Und gleichzeitig ist er selber natürlich vollkommen leer. Ja, und muss sich sozusagen das, wofür er jetzt leben will, eigentlich erst schaffen. Deswegen, die Basis ist das Nichts. Das ist sozusagen eine ziemlich radikale Variante auch von Individualnihilismus. Gleichzeitig hat er natürlich dadurch auch jede Form der Herrschaft von Menschen über Menschen abgelehnt. Deshalb gehört er wirklich in die Geschichte des radikalen Anarchismus, Herrschaftsfreiheit. Ja? Keiner hat das Recht, über einen anderen zu herrschen, wie denn auch. Ja? Und gleichzeitig allerdings hat er als einer der Ersten postuliert, dass das Einzige, worauf dieser Einzige etwas aufbauen kann, dasjenige ist, was er erwirbt oder was er sich selber schafft, also sein Eigentum. Ja? Also das, was wirklich ihm zugehörig ist, als entweder Ausdruck seiner selbst. Ja? Das ist ja auch, wenn wir so von Ich-AGs sprechen, ich weiß nicht, ob Sie diese Management-Beratungsliteratur kennen, werfen Sie da mal einen Blick rein. Dann wimmelt es genau von solchen Formulierungen. Achte auf dein Potenzial. Ja? Pflege deine Talente. Ja? Entwickle dein humanes Kapital. Ja? Eine Rhetorik übrigens, die in der Philosophie nicht ganz unbekannt ist, bei ökonomistischen Denken völlig abholen Philosophen, wie zum Beispiel den großen Moralisten Immanuel Kant, finden sich so wunderbare Bemerkungen, dass der Mensch die Pflicht hat, ja, mit der Börse seine inneren Anlagen zu wuchern. Nicht? Also etwas daraus zu machen, was man eben mitbekommen hat und was einem gegeben ist, bis hin eben tatsächlich zur Schaffung von materiellem Eigentum, über das man dann, weil man es geschaffen hat, weil man es organisiert hat, weil man es in Besitz genommen hat, verfügen darf. Also Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum, radikal Individualismus, radikal Anarchismus, und gegen beide diese ehemaligen Freunde, Bruno Bauer und Max Stirner, haben dann Marx und Engels ein Pamphlet geschrieben unter dem Titel Die deutsche Ideologie, haben das Buch nie veröffentlicht, weil sie dann gefunden haben, es ist nicht mehr notwendig, weil die beiden waren ohnehin dann weg vom Fenster. Bruno Bauers Buch gibt es schon lange nicht mehr, außer im Antiquariat oder im vielleicht gibt es mittlerweile bei Google Books eine digitalisierte Version. Und Max Stirner wird immer wieder aufgelegt. Den gibt es sogar als Reklamband, weil er wirklich sozusagen in einer bestimmten Richtung eine Rolle spielt, weil er zählt natürlich auch, gerade mit dieser Konzeption der Einzige und sein Eigentum, zu den Vorläufern eines radikalen wirtschaftsliberalen Denkens. Ja? Also das Einzige, was den Menschen kennzeichnet und worüber er tatsächlich verfügen kann, ist er selbst und sein Eigentum, also das, was er sich geschaffen hat. Marx und Engels haben natürlich in diesen beiden Positionen kritisiert bei Bruno Bauer, dass man bei dieser Religionskritik nicht stehen bleiben kann. An Max Stirner, dass Max Stirner, Engels hat mal die blöde, nicht blöd, ja, sondern eine sinnige Bemerkung gemacht, viel, viel später. Ja, dass man, und das ist wirklich ganz interessant, dass man vielleicht Max Stirner zu scharf kritisiert hat, weil sie selber, nämlich Marx und Engels, übersehen haben, dass der Mensch bis zu einem gewissen Grade tatsächlich ganz, ganz stark diese individualistisch-egoistischen Bedürfnisse hat. Ja? Weil Marx und Engels ja, und das haben sie damals Stirner vorgeworfen, davon ausgegangen sind, dass Stirner, ähnlich übrigens auch schon Feuerbach, verkennt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, ein gesellschaftliches Wesen ist, das nur in einem sozialen Verband, nur in einer Gemeinschaft existieren kann und dass deshalb das Postulat des Einzigen und Einzelnen eine Abstraktion ist, die der gesellschaftlichen Realität und Wirklichkeit nie entsprechen kann. Ja? Daraus ist ja dann bis zu einem gewissen Grad diese kommunistische Konzeption des Kollektivs entstanden, wo der Einzelne als Einzelner mit seinen Bedürfnissen und seinem Egoismus überhaupt keine Rolle mehr hätte spielen dürfen. Und das ist ganz, ganz schlecht ausgegangen. Ja? Das heißt also, an solchen Debatten könnte man auch wiederum ablesen bzw. reaktivieren ganz aktuelle Auseinandersetzungen zwischen sozusagen Vertretern radikaler Freiheitskonzeptionen und Individualitätskonzepte auf der einen Seite. Wir haben eine ganz starke These, dass moderne Gesellschaften sind, die sich ganz, ganz stark individualisieren und sozusagen die Glückskonzeptionen, Glücksvorstellungen des Einzelnen der entscheidende Motivationsgrund fürs Handeln ist, und auf der anderen Seite, dass wir das Gegenkonzept gegenüber dem Individualismus, das Konzept der Solidarität, das sind Gesellschaftswesen, Gattungswesen, wie Marx es sagte, gehören einer Gattung an und können uns überhaupt nur in Auseinandersetzung und auch in Kooperation und Kommunikation mit den anderen realisieren. Der Einzelne als Einzelner ist als Einzelner auch nicht lebensfähig. Und in diesem Buch, die deutsche Ideologie, haben Marx und Engels, das ist wohl der Text, den hauptsächlich Marx geschrieben hat, so etwas wie einen wirklich fundamentalen philosophischen, ein fundamentales philosophisches Vorwort oder ein erstes Kapitel geschrieben, in dem sie sozusagen ihre Grundsätze, ja, das sind genau jetzt diese Überlegungen, wie Gesellschaft funktioniert und wie sich das Verhältnis von Geist und Materie, wie sich das Verhältnis von Bewusstsein und Ökonomie tatsächlich verhalten und in, wie man sozusagen wirklich die Entwicklungsgeschichte des Menschen unter dieser neuen Perspektive oder unter dieser neuen Entdeckung, dass die Basis letztlich das Ökonomische ist, wie man diese Entdeckung sozusagen zu einer philosophischen, anthropologischen Konzeption auswenden kann. In der Tat beginnt Marx in diesem Kapitel seine Überlegungen wirklich auch mit der Frage, die sie vielleicht hin und wieder beschäftigt: Was unterscheidet den Menschen eigentlich vom Tier? Und natürlich geht er auch davon aus, was er schon Hegel gesagt hatte, dass der Mensch, obwohl Hegel natürlich von Darwin noch keine Ahnung haben konnte, ja, dass der Mensch natürlich unter bestimmten biologischen Gesichtspunkten betrachtet ein Tier ist. Ja? Aber gleichzeitig, so heißt es so schön bei Hegel, ist der Mensch das einzige Tier, das weiß, dass es ein Tier ist. Und deshalb, so sagte Hegel, ist er kein Tier. Ja? Er ist deshalb kein Tier, weil er weiß, dass er ein Tier ist. Es löst übrigens auch dieses Problem, das ja auch Evolutionstheoretiker haben, wie schaffe ich es, sozusagen den Menschen einerseits als Tier zu betrachten und zu sagen, im Grunde unterscheiden uns nichts von Schimpansen und dann zu erklären, wieso Schimpansen keine höhere Mathematik und keine iPhones haben. Ja? Also irgendwo gibt es offensichtlich doch Unterschiede. Für Marx ist das völlig klar, es gibt einen Unterschied, aber dieser Unterschied, dass das im Wissen liegt, dass wir kein Tier sind, ist gleichsam sozusagen schon ein theoretisch reflektierter Unterschied. Ja? Den man jetzt noch, was weiß ich, hunderttausenden Jahren Entwicklung machen kann. Es muss aber auch, da sehen Sie schon seinen Zugriff auf das Problem, es muss aber auch einen praktischen Unterschied geben. Irgendwann müssen sich die Menschen, Tiere, angefangen haben, von den Tieren zu unterscheiden. Was ist das? Ja, für Marx ist das völlig ganz klar. Es ist nicht, wie viele vermeint haben, vielleicht die Religion, auch nicht das Bewusstsein, auch nicht die Sprache, auch nicht der Werkzeuggebrauch. Die Menschen, schreibt Marx, fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden. Und man könnte sagen, diese Unterscheidung bestimmt letztlich unser Menschsein. Bis heute, egal welche Form diese Unterscheidung angenommen hat, die Menschen fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Es könnte natürlich möglicherweise Zoologen unter Ihnen sein, die sofort darauf verweisen können, es gibt auch Tierarten, die Lebensmittel produzieren. Ja? Auf so einen Streit möchte ich mich nicht einlassen und Marx war wahrscheinlich kein großer Zoologe. Ja? Aber der Grundgedanke war derjenige, dass der Mensch zumindest flächendeckend und essentiell das einzige Wesen ist, das sich nicht aneignend gegenüber der Natur verhalten kann, also nur konsumierend das, was die Natur ihm bietet, sondern der gezwungen ist, sozusagen seine Lebensmittel, und Lebensmittel, ich meine jetzt nicht nur Nahrungsmittel, sondern überhaupt die Bedingungen seiner Existenz. Ja, die Bedingungen seiner Existenz, der gezwungen ist, diese Bedingungen seiner Existenz zu produzieren, das heißt überhaupt erst herzustellen, und zwar dadurch herzustellen, dass er Natur nicht konsumiert, sondern dass er Natur verwandelt. Und das ist eigentlich nicht, das ist das, was wir seit schätzungsweise 4 Millionen Jahren machen. Wir stellen Lebensmittel her, indem wir Natur verwandeln. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Man kann das sehr einfach machen, man kann sehr primitiv beginnen. am einfachsten kann man sagen, also wir sind gezwungen, sozusagen diese Lebensmittel, also die Überlebensmittel, müsste man eigentlich sagen, zu produzieren, schon deshalb, weil wir aus Gründen, die so ganz klar bis heute nicht sind, unser tierisches Haarkleid verloren haben. Ja? Also müssen wir uns als Schutz zu überleben Kleider machen. Und das ist jetzt, ja, das kann einfach wirklich nur das Fell sein, das man einem Bären abgezogen hat. Und das kann natürlich auch das Designerkleid sein, das man am Beginn des 21. Jahrhunderts sich in New York oder Paris oder sonst wo besorgen kann oder schneidern lassen kann. Aber im Grunde geht es um dasselbe Problem. Was die Individuen, was die Menschen also sind, schreibt Marx weiter, hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion. Das ist es, was unser Denken, unser Fühlen, unsere Bilder, die wir im Kopf haben, die Art und Weise unseres Zusammenlebens kennzeichnet, die Bedingungen unserer Produktion. Wie produzieren wir unsere Lebensmittel? Gleichzeitig, indem Marx den Menschen als produzierendes Wesen auffasst, fasst er den Begriff der Produktion etwas weiter. Der Begriff der Produktion ist für ihn überhaupt der zentrale Begriff. Denn Menschen produzieren nicht nur ihre Lebensmittel, sondern, und das ist ein unglaublich spannender Gedanke, sondern indem sie ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie gleichzeitig auch ihre Bedürfnisse. Marx ging nicht davon aus, dass der Mensch ein Wesen ist, wie manche schlecht lesende Exegeten von Marx angenommen haben. Marx ging nicht davon aus, dass der Mensch ein Wesen ist, das sozusagen ein fixes Repertoire an Bedürfnissen hat und die muss er dann befriedigen. Ja? Und wenn die befriedigt sind, ist alles in Ordnung. Und das Problem unserer Zeit ist, dass wir viel mehr Güter produzieren, als zur Befriedigung unserer wenigen Bedürfnisse bräuchten. Nein, sondern der Mensch ist auch derjenige, der, indem er seine Lebensmittel produziert, seine Bedürfnisse produziert, weil in der Erfahrung der Naturveränderung und der Möglichkeiten, die drinstecken, entstehen völlig neue Bedürfnisse. Ja? Ich bleibe bei diesem blöden Beispiel mit dem Bärenfell und dem Designerkleid oder Designeranzug. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich auftun, weil wir nicht darauf angewiesen sind, uns das zu konsumieren, was die Natur als Natur uns zuerkennt, sondern produzieren heißt immer auch gestalten und erst mit dieser Möglichkeit des Gestaltens taufen so etwas auf, wie zum Beispiel ästhetische Bedürfnisse. Ja? Das heißt, es geht dann nicht mehr darum, das Bedürfnis, den Körper zu schützen, zu befriedigen, sondern es geht auch darum, dieses Schutzbedürfnis zu verbinden mit einem neu entstandenen Bedürfnis, nämlich sozusagen dieses Bärenfell auf eine elegante Art und Weise sich einen Körper schmieden zu lassen. Das wiederum kann mit dem Bedürfnis gekoppelt werden, das so überhaupt noch nicht vorhanden war, bestimmte Unterschiede zwischen mir und anderen jetzt nicht nur durch Haltung oder durch Rede oder durch Geste oder durch Drohung zu demonstrieren, sondern auch zum Beispiel durch modische Accessoires, durch Signale, durch Zeichen, die an der Kleidung selber haften können oder den Körper selber in einer Art und Weise transzendieren, indem man etwas schmückt und weit weg ist von dem, was das ursprüngliche Bedürfnis war. Es ist neues Bedürfnis dazugekommen, das allerdings erst produziert worden ist. Der Mensch produziert seine Lebensmittel, der Mensch produziert seine Bedürfnisse und der Mensch, Karl Marx, produziert sich selbst. Für den Menschen ist die sozusagen Existenz und Fortsetzung der Gattung, der er angehört, kein, das ist auch so ein Lieblingswort von Marx, kein naturwüchsiger Vorgang mehr. Genauso wie er die Natur nicht konsumieren kann, kann er sich nicht einfach fortpflanzen, sondern die Reproduktion der Gattung, also die Produktion, ist wirklich ein. Das klingt sehr nüchtern, ich weiß, das ist jetzt emotional etwas despektierlich, nicht? Also, weil es ja also ein Wunder ist, wenn Menschen auf die Welt kommen. Für Karl Marx war das eher weniger ein Wunder, sondern es ist einfach ein neues Gattungssubjekt produziert worden. Ja? Und dieser Produktionsvorgang ist, weil eben ein Produktionsvorgang, zwar natürlich auf einer naturalen Basis zu erledigen, aber er ist genauso wenig unveränderlich wie alles andere, was das Verhältnis von Mensch und Natur bestimmt. Dieser Produktionsvorgang unterliegt zum Beispiel ganz bestimmten sozialen Verhältnissen. Ja? Das heißt also, die Frage, wer mit wem etwas produziert, ist ja ganz entscheidend. Ja? Also wenn Sie sich ethnologische Studien anschauen, oder große Ethnologen, Claude Lévi-Strauss und andere, sind alle berühmt geworden in ethnologischen Studien durch das Studium von Heiratsordnungen. Es ist wahnsinnig faszinierend und Menschen sind unglaublich erfindungsreich. Ja, also wir produzieren auch ständig solche Geschlechterordnungen, Heiratsordnungen, generatives Verhalten und die Regeln, nach denen das funktioniert, sind eine Fundgrube und zeigt sozusagen, wie hier produziert wird. Das, was aber Marx in erster Linie darin gesehen hat, ja? Und darüber mögen Sie jetzt lächeln oder vielleicht ein bisschen empört sein, was in erster Linie gesehen hat, darin, dass sozusagen der Zeugungs- und Geschlechtsakt oder wie immer, oder Empfängnisakt, als Produktionsakt aufgefasst wird. Ja? Von Lust ist ja überhaupt keine Rede übrigens. Ja? Als Produktionsakt aufgefasst wird, hat er darin etwas erkannt, was gleichzeitig die Wurzel ist für alle weitere Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Und zwar jetzt Sexualität als Wurzel, und zwar jetzt nicht im psychoanalytischen Sinne, sondern Sexualität als Wurzel, und das ist schon ein spannender Gedanke, in einem ökonomischen Sinne. Denn im Akt der Produktion ihrer selbst, also im Akt der Produktion von Nachkommen, also Fortpflanzung, praktizieren Menschen etwas, was dann gleichzeitig zum Fundament aller weiteren ökonomischen Entwicklung werden wird, nämlich sie praktizieren Arbeitsteilung. Arbeitsteilung. Ja? Das klingt sehr, sehr nüchtern. Ja? Aber es ist nun mal so, dass man gezwungen ist, um einen Menschen zu produzieren, zumindest bislang. Ja, der technische Fortschritt eröffnet uns hier wunderbare andere Perspektiven, die wahrscheinlich ganz im Sinne Marxens gewesen wären, unterstelle ich einmal. Aber bislang war es eben so, und vor allem in Urzeiten natürlich überhaupt, war es so, dass zur Produktion eines neuen Menschen zumindest zwei, ja, manchmal vielleicht auch mehrere, andere Menschen arbeitend tätig sein mussten, und zwar in unterschiedlichen Funktionen. Es konnte einer nicht alles erledigen. Ja, das geht nicht. Ja. Zwei müssen in unterschiedlicher Funktion tätig sein, sie teilen sich die Arbeit. Ja. Sie teilen sich die Arbeit im Zeugungsakt selbst, sie teilen sich dann die Arbeit zusätzlich in der Frage sozusagen der Bewahrung und der Aufzucht und der Behütung des Nachkommen. Und diese Idee der Arbeitsteilung führt dann dazu, dass man prinzipiell, und da beginnt für Marx sozusagen der Mensch sich dann essentiell vom Tier zu unterscheiden, dass man prinzipiell aufbauend darauf unterschiedliche Tätigkeiten, die man alle machen muss, aber nicht mehr so macht, dass einer alles macht, sondern dass man diese Tätigkeiten dann tatsächlich aufteilt, was schon sehr früh zu gewissen Spezialisierungen führt. Wie immer wir diese Spezialisierung aus heutiger Perspektive bewerten wollen, das ist ja gar nicht Gegenstand. Das ist auch nicht Gegenstand, ja? Aber die Tatsache, dass dann ein Teil auf die Jagd geht und ein Teil der Menschen für den Nachwuchs vorhanden ist, ein Teil das Lager, die Höhle, das Zelt, was auch immer bewacht, ja? Ein Teil also für die Reproduktion, ein Teil für die Nahrung, ein Teil für den Schutz, ein Teil für die Sicherheit, ein Teil dann, sobald die Menschen anfangen, Werkzeuge zu entwickeln, für die Herstellung von Werkzeugen zuständig ist, dann auch hier sehr schnell Spezialisierungen eintreten und vielleicht ein Teil auch dafür zuständig ist, Dinge zu machen, die vielleicht gar nicht notwendig sind, aber die vielleicht sonst nichts zu tun haben. Es gibt ja von Hans Blumenberg die ganz interessante These, ebenfalls so eine, das wirklich interessant, wie entsteht etwas? Ja? Wie entsteht zum Beispiel Kunst und Kultur? Ja? Warum sind Menschen auf diese Idee gekommen? Ja? Aus Naturnotwendigkeit nicht, Aus Gründen der Arbeitsteilung ja eigentlich auch nicht. Ja. Man braucht weder zum Jagen, noch zum Ernähren, noch zur Fortpflanzung, noch zum Schutz, noch zur Verteidigung, noch zum Krieg führen, braucht man Kunst und Kultur. Ja. Warum? Und die These von Hans Blumenberg, Sie können das nachlesen in diesem wunderbaren Buch Höhlenausgänge, die These von Hans Blumenberg lautet, dass sozusagen die Erfindung der Kultur war offensichtlich das, was denjenigen übrig geblieben ist, als einzige Tätigkeit, die für alle anderen Tätigkeiten nicht mehr in Frage kommen oder noch nicht in Frage kommen, weil sie zu alt sind, weil sie zu schwach sind, weil sie zu krank sind, weil sie, brutal gesprochen, zu Hause bleiben müssen und keine Funktion übernehmen können. Ja? Die sitzen in der Höhle. Ja? Und was machen sie jetzt? Sie können nichts mehr tun. Ja, sie können nicht mehr jagen, sie können keine sinnvolle Tätigkeit, sie sind zu schwach, um körperliche Aktivitäten zu machen. Was können sie tun? Sie beginnen Geschichten zu erzählen. Oder sie beginnen die Höhlenwände zu beschmieren. Ja? Und solche Dinge. Ja? Daraus sozusagen entsteht aber sofort ein neuer Zweig spezialisierter Tätigkeit. Ja? Der jetzt dann alsbald, nachdem die anderen gefallen, also jetzt kommen die Jäger nach Hause und plötzlich sitzen da zu Hause Leute, die sie bislang ignoriert haben und die erzählen jetzt plötzlich wunderbare Geschichten. Ja? Das regt die Fantasie an, das entspannt Höhlenfernsehen sozusagen. Und sofort steht ein spezialisierter Zweig, der das perfektioniert. Ja? Wiederum eine Form von Arbeitsteilung. Ja? Aber natürlich alles abhängig von der ursprünglichen Arbeitsteilung, wie sozusagen war die Idee von Marx, wie tatsächlich jetzt diese Mitglieder einer Gesellschaft, einer Sozietät, einer Gruppe, er schreibt auch noch manchmal Horde, ja, wie sich diese Arbeit aufteilen. Der zweite entscheidende Schritt, der erste Schritt ist also sozusagen die Erkenntnis, Arbeitsteilung findet schon im Geschlechtsakt statt. Und der zweite entscheidende Schritt ist, eine Teilung der Arbeit prinzipiell zwischen zwei unterschiedliche Sphären. Nämlich, das mit dieser Blumenbergsche These führt schon in diese Richtung, nämlich der Sphäre der körperlichen Arbeit und der Sphäre der geistigen Arbeit. Irgendwann mal, das muss relativ früh gewesen sein, muss es Menschen gegeben haben oder muss Arbeitsteilung sich so vollzogen haben können, dass Menschen Tätigkeiten ausführt, die sozusagen keine materielle Produktion mehr zur Folge hatten, sondern sich beschäftigt haben eben mit künstlerischen, religiösen, sonstigen Vorstellungen, die sich rein auf einer sozusagen immateriellen Ebene abgespielt haben, auch wenn sie eine materielle Gestalt, etwa ein Bildwerk, eine Statue, eine Rede, einen Mythos, der erzählt werden kann, auch wenn sie so eine Gestalt bekommen haben. Erst jetzt sozusagen scheiden sich nochmal zwei Sphären im Bereich des menschlichen Lebens. Zwei Sphären, nämlich jetzt ist es nicht nur möglich, auf der materiellen Sphäre unterschiedliche Arbeiten unterschiedlich zu verteilen und aufgrund der dadurch einsetzenden Spezialisierung auch unterschiedliche Technologien zu entwickeln, Kenntnisse zu entwickeln im Umgang, in der Bearbeitung, in der Veränderung der Natur. Sondern jetzt gibt es auch die Möglichkeit, nachdem es offensichtlich diese Teilung gab, dass es eine wohl kleine, aber immer eine Gruppe von Menschen gibt, die ganz was anderes tun, die ganz was anderes produzieren und die so etwas wie hegelianisch jetzt gesprochen elaborierte, ausformulierte Formen des Bewusstseins entwickeln. Ja? Marx hatte auch so eine kleine materialistische Bewusstseinstheorie angedeutet in diesem Kontext. Auf der einen Seite sagt er, das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein, also Bewusstsein ist ein Bewusstsein von etwas, ja, nämlich von dem, was wir tatsächlich in einem materiell praktischen Sinn sind. Zweitens, die Entwicklung von Bewusstsein ist undenkbar auch für Marx ohne Sprache. Sprache, schreibt er, ist praktisches Bewusstsein und Sprache ist notwendig bei diesen sich entwickelnden Sozietäten und das klingt ja fast schon wie Nietzsche. Sprache und damit Bewusstsein ist notwendig aus, das ist wörtlich Marx, aus der Notdurft des Verkehrs mit anderen Menschen. wir sind leider, wir werden sie gar nicht gern. Ja, wir sind leider gezwungen, mit anderen Menschen zu verkehren, sexuell zu verkehren, kommunikativ zu verkehren, ökonomisch zu verkehren. Wir müssen kooperieren und daraus entwickelt sich so etwas wie notwendige Symbole für Kommunikation, und das geht Hand in Hand mit der Entwicklung der Sprache, und Sprache zu entwickeln geht wieder Hand in Hand mit der Entwicklung von Bewusstsein. Und wenn jetzt diese Sphäre, Sprache, Bewusstsein, ja, auf dem Wege der Arbeitsteilung von einer Gruppe von Menschen ausschließlich übernommen werden kann, erst jetzt können sich alle Sektoren entwickeln, die Hegel die Objektivationen des Geistes genannt hat. Religionen, Künste, Literaturen, Proto- oder Frühwissenschaften, je nachdem, wann man das ansetzt. Es können sich Vorstellungen entwickeln auch von einer Dominanz des Geistes über den Körper. Es können sich Vorstellungen entwickeln, sozusagen von einer Eigenständigkeit des Geistes, ja, die Seele, die sich jetzt vom Körper lösen kann, der Geist eine eigene Sphäre beansprucht. Es können sich Vorstellungen von transzendenten Welten entwickeln, das wäre die Urform von Religion, in denen nur noch der Geist existiert und der Körper keine Rolle mehr spielt. Ja. Alles das, diese Ablösungsvorstellungen des Geistes vom Körper, ja, Seelenwanderungskonzeptionen, die bei sehr vielen Völkern, bei sehr vielen Kulturen eine Rolle spielen, haben zur Voraussetzung, so Marx, dass auf einer materiellen Ebene die Produktion von Geist und damit verbunden geistige Arbeit getrennt ist. Und zwar scharf getrennt ist. Die einen Menschen machen das und die anderen machen das andere von dem, was man dann im weitesten Sinn körperliche Arbeit nennen kann. Und das bedeutet wiederum, so Marx, dass so, wie jetzt die Arbeit verteilt wird, gleichzeitig damit eine Entwicklung der Gesellschaft eingeleitet ist, die von allen Anfang an ein menschenunwürdiges Element enthält, nämlich den Menschen, der normaler, also in der Marxischen Konzeption, ja, ein Wesen ist, das alles beinhalten sollte. Er ist sinnliches Wesen, er ist bewusstes Wesen, er ist kommunikationsfähiges Wesen, er ist isolierbares Wesen, er ist ein Wesen, das körperlich arbeiten kann, er ist ein Wesen, das denken kann, dass dieses Wesen, ja, das in seiner Gesamtheit zu sehen wäre, reduziert wird auf eine Tätigkeit. Er ist dann nur noch Schneider, Schuster, Fließbandarbeiter, Banker, Lehrer, Wissenschaftler, was auch immer. Ja, die Arbeitsteilung bedeutet, jemanden existenziell auf eine Tätigkeit zu beschränken. Je fortgeschrittener die Arbeitsteilung, je differenzierter die Arbeitsprozesse, umso kleiner ist das Tätigkeitsfeld, ja, das Menschen dann machen. Und gerade das war die Erfahrung, die Marx noch machte in der industriellen Produktion, obwohl er die Fließbandarbeit noch nicht kannte. Ja, die hat später eingeführt, wird, aber schon damals in der industriellen Produktion. Der Fortschritt der industriellen Produktion besteht ja darin, dass nicht mehr so wie in der handwerklichen Produktion, da macht wenigstens ein Schuster den ganzen Schuh. In der industriellen Produktion macht der Arbeiter nur einen Teil, ein anderer fügt einen anderen Teil dazu und der dritte fügt das Ganze vielleicht zusammen. In der Fließbandarbeit weiß keiner, was am Ende rauskommt. Das weiß dann vielleicht bestenfalls der Konsument. Nicht? Und auch heute wissen wir, gibt es Menschen, die machen ein ganzes Leben lang nichts anderes, als irgendwelche Chips zu verlöten. Ja? Als wäre das eine menschliche, sinnerfüllende Tätigkeit, ein ganzes Leben lang Chips verlöten. Ja? Davon leben aber wir ganz gut, sonst würden wir nicht diese billigen Mobiltelefone haben, wenn es denn diese Menschen gäbe, die ihr ganzes Leben lang Chips verlöten. Und die Mobiltelefone erlauben uns wiederum, eine arbeitsteilige Konzeption von Kommunikation zu leben. Das heißt also, die Grundidee von Marx war, dass der eigentliche Sündenfall, ja, um diese biblische Metapher zu gebrauchen, der eigentliche Fluch, der über den Menschen liegt, sozusagen im Wesentlichen zwei Aspekten beruht. Ein Aspekt ist diese Arbeitsteilung, die nicht freiwillig ist, sondern die letztlich dann gezwungen ist, die Menschen zu verurteilen, ein einseitiges, restringiertes, beschränktes Leben zu führen, das nicht ihren unmittelbaren vitalen Interessen entsprechen kann, auch wenn sie sagen, es freut mich eh. Ja? Und das Zweite ist, dass durch diese Arbeitsteilung die Menschen von dem, was sie tatsächlich gerne produzieren, sie sind ja produzierende Wesen, ja, was sie tatsächlich gerne herstellen würden, nur wenig nie, oder überhaupt nichts mehr haben. Wenig, wenn es nur Resultat von Arbeitsteilung ist, ja, weil sie nur eine Sache machen können. Gar nichts haben sie, wenn sie nicht einmal mehr, und das war sozusagen seine Kritik dann an der Industrie- und Competition-Gesellschaft, wenn sie auch über das Produkt ihrer Arbeitsteilung hergestellten Arbeit nicht mehr verfügen können. Marx hat ja diesen Begriff von Hegel der Entäußerung, diesen Begriff der Entäußerung von Hegel übernommen, der einerseits diese richtige Komponente hat: der Mensch ist natürlich als produzierendes Wesen ein Wesen, das sich selber in einem Gegenstand legt. Also in dem Moment, wo wir kreativ sind oder was herstellen, legen wir ja sehr, sehr viel von uns in etwas, was dann außerhalb von uns existiert. Modell ist hier auch für Marx die künstlerische Arbeit, bis zu einem gewissen Grad. Künstler legt sein ganzes Leben, Herz, irgendwas in den Text, den er schreibt, die Statue, die er macht, das Bild, das er malt. Und gleichzeitig ist es unter kapitalistischen Produktionsbedingungen so, dass der Produzierende über das Produkt nicht verfügen kann. Das gehört nicht ihm, das verkauft ein anderer. Das ist nicht das, was er herstellt. Wir können nur über die Produkte verfügen, die wir gleichsam privat herstellen, als wenn er ein Hobbybastler ist. Dann kann er damit machen, was er will. Deswegen ist das auch so wichtig als Kompensation. Da haben wir so einen Hauch jener Befriedigung, was produktives Tätigsein tatsächlich nach sich ziehen könnte. Und diese Form von Distanzierung zwischen dem Produzierenden und seinem Produkt hat dann Marx zeitweilig dann auch mit diesem Begriff der Entfremdung benannt. Wir wären von unseren eigenen Resultaten unserer Tätigkeit entfremdet. Und an dieser Stelle, also nicht Entfremdung hieße, nicht arbeitsteilig in dem Sinn arbeiten zu müssen, dass mir diese Arbeitsteilung oktroyiert wird, und nicht entfremdet sein hieße, wenigstens tendenziell über das Gesamtprodukt meiner Arbeit auch verfügen können. Und an dieser Stelle kommt eine der wenigen Bemerkungen, die Marx in eine zukünftige kommunistische Gesellschaft macht, wo eben gerade diese Defizite aufgehoben sein sollten. Da heißt es, das ist irgendwie so eine nette Bemerkung, das kann ich dann sofort überlegen, ob Sie gerne in dieser Form, das war natürlich jetzt nicht der Kommunismus, der in der Sowjetunion realisiert worden ist, aber ob Sie sich vorstellen könnten, in so einer, wenn das eine Utopie ist, ne, dort zu leben, da heißt es nämlich, und das sehen Sie noch einmal zusammenfassend, diese Konstruktion. Soweit nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder, also jeder Mensch, einen bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird und aus dem er nicht heraus kann. Das ist das Zwangscharakter. Er ist, schreibt Marx weiter, er ist Jäger, oder Fischer, oder Hirt, oder kritischer Kritiker, und muss es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will. Während, jetzt kommt's, in der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeiten hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben und nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Fischer, Jäger, Hirt oder Kritiker zu werden. Das war Marxens utopisches, kommunistisches Konzept. Aufteilung, Aufhebung der Arbeitsteilung. Jeder soll das machen, wozu er sich selbst bilden möchte, wozu er gerade Lust hat, wofür er gerade ein Interesse hat. Und weil es eben nicht mehr die privaten Eigentumsverhältnisse gibt, die das Produkt meiner Arbeit mir sofort wegnehmen, und aus Privatinteresse auf einen Markt werfen, sondern weil, das deutet Marx hier nur mit einem Satz an, ohne es auszuführen, sondern weil die Gesellschaft die Produktion regelt, das heißt also das, was alle produzieren, auch an alle wieder verteilt wird, kann jeder im Grunde machen, was er will. Jeder kann nach seinen Fähigkeiten arbeiten, ohne dass er zu irgendetwas gezwungen werden soll. Und jeder kann nach seinen Bedürfnissen konsumieren, ohne, die er natürlich auch entwickeln kann, die Bedürfnisse, aber ohne, dass er sozusagen jetzt einem Konsumzwang oder einem Konsumterror, wie ja manche Kritiker unserer Zeit sagen, unterlöge. Das Interessante dabei ist, wenn Sie sich diesen Text ansehen, 1846 geschrieben, dass die Tätigkeit, die Marx hier paradigmatisch herausgreift, ja, und die sozusagen für ihn auch die beispielhaften Tätigkeiten sind, wie man sich eine kommunistische Gesellschaft vorstellen kann, dass das lauter Tätigkeiten, nimmt man den kritischen Kritiker einmal aus, ja, das war eine polemische Bemerkung, die Schule und Bruno Bauer haben sich kritische Kritik genannt, ja, also Potenzierung der Kritik, Kritik ist zu wenig, Kritik muss selbst noch einmal kritisch werden. Ja. Nimmt man das davon aus, dass sind das natürlich lauter Tätigkeiten, die vorindustriell sind, ja, die vorbürgerlich sind. Wenn man böse ist, könnte man sagen, die aristokratisch sind. Ja. Jagen, Fischen, Viehzucht zu betreiben. Ja. Das sind bäuerliche, agrarische Tätigkeiten. Das ist genau gerade das nicht, was die Industriegesellschaft hervorgebracht hat, nämlich eine wesentlich exzessivere Form der Arbeitsteilung, die dann solche Utopien, glaube ich, weiß nicht, ob das ein Denkfehler bei Marx war oder ob da eine Sehnsucht durchgeschlagen hat, die solche Utopien natürlich dann schwer realisierbar werden lassen. Denn natürlich kann sich jeder zur Not noch vorstellen, wenn er Lust hat, ja, geht halt am Abend fischen und am Morgen auf Rebhuhnjagd und zwischendurch schreibt er einen kleinen Essay. Ja. Aber heute am Abend ein Handy produzieren, morgen ein Elektroauto produzieren und am Abend eine neue Theorie über Quantenmechanik zu schreiben, geht wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ja. Das heißt also, das ganze Modell funktioniert vielleicht überhaupt nur unter dieser Form von bestimmten urtümlichen Tätigkeiten. Und es ist vielleicht übersehen worden hier, dass eine gewisse Form von Spezialisierung und Arbeitsteilung eine Produktivität auch ermöglicht, die selbst wiederum nicht aufgehoben werden kann, ohne diese Produktivität nicht selbst zu gefährden. Ich habe jetzt schon mehrmals kurz angedeutet, dass sozusagen Marx hier ein bestimmtes Bild vom Menschen hat, dass er vor allem durch die bürgerliche Gesellschaft gefährdet sieht. Und was er unter bürgerlicher Gesellschaft versteht und wie diese bürgerliche Gesellschaft dann im Detail funktioniert und worin er sozusagen den Kern, den ökonomischen Kern dieser Gesellschaft sieht, das werden dann die nächsten Vorlesungen zeigen. Ich wollte nur heute sozusagen abschließend noch einmal darauf betonen, dass das, was man auch sehr dogmatisierend so als Lehrmeinung den historischen Materialismus genannt hat von Marx, ja, das ist genau diese These, die ich versucht habe heute zu entfalten. Historischer Materialismus für Marx bedeutet, der Mensch ist ein geschichtliches Wesen, er entwickelt sich, weil er produzieren muss und weil er auch seine Bedürfnisse produziert, weil er damit sich selber produziert und weil er sich in unterschiedlicher Gestalt produziert. Deswegen sozusagen gibt es so etwas wie eine historische Entwicklung. Die Geschichte ist nicht, wie Hegel vermeinte, der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, sondern die Geschichte ist, wie Marx vermeint oder nach Marx, die Veränderung der ökonomischen Produktionsbedingungen, Produktionsverhältnisse, unter denen Menschen leben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass diese Produktionsverhältnisse das Denken, Handeln und Fühlen der Menschen bestimmen. Sie sind, so könnte man sagen, der Rahmen, innerhalb dessen wir tatsächlich, egal was wir uns sonst einbilden, aber innerhalb dieser Bedingungen existieren wir. Und deshalb stimmt der Satz, dass die Wirtschaft sozusagen unser Ein und Alles ist. Ja, und dass alles davon abhängt, wie wir produzieren, was wir produzieren, wie wir die Produkte dann verteilen, wer sie genießen kann, wem sie vorenthalten werden, wem sie oktroyiert werden, wem sie verweigert werden. Das sind die entscheidenden Fragen, wer darüber verfügen kann. Das Dritte, was damit zusammenhängt, Marx ging davon aus, dass dann unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, unsere Philosophien, unsere Rechtsvorstellungen, unsere Religionen erklärt werden können, analysiert werden können, auch kritisiert werden können, wenn ich untersuche, in welchem Verhältnis stehen sie genau zu dieser ökonomischen Basis, zu diesen ökonomischen Verhältnissen. Deswegen kann Marx sagen, dass also sozusagen das Bewusstsein des Menschen nichts anderes ist als die Widerspiegelung seines gesellschaftlich-ökonomischen Seins. Vierter Punkt, der in dem Zusammenhang wichtig ist, wie viel Freiheit hat der Mensch gegenüber diesen Verhältnissen? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ja? Und für Marx auch pointiert zugespitzte Formulierung. Für Marx ist es natürlich klar, dass der Mensch, jetzt jedes Individuum, so wie wir da sind, ja, wir werden in ganz bestimmte Verhältnisse hineingeboren, über die wir nicht verfügen können, weil sie vor uns da waren. Ja. Gleichzeitig allerdings heißt das nicht, dass wir diesen Verhältnissen hilflos ausgeliefert sind. Ja. Marx hat das so formuliert, der Mensch, ja, wird unter ganz bestimmten Umständen geboren. Geschichte bedeutet, oder historische Denken bedeutet, anzuerkennen, zu akzeptieren, dass es Umstände gibt, die man sich nicht aussuchen kann. Und gleichzeitig allerdings haben wir eine gewisse Gestaltungskraft gegenüber diesen Umständen. Das heißt, wir können aus dem, was uns mitgegeben wurde, oder wo wir hineingeboren worden sind, können wir auch etwas machen. Das heißt also, die Umstände machen den Menschen, aber sie determinieren ihn nicht vollständig, sondern der Mensch macht auch die Umstände. Und das ist also das große Problem, jetzt auch bei politischen aktuellen Analysen, ja, herauszufinden, was geht und was geht nicht. Ja, wo sind die Umstände so stark, dass ich mich ihnen fügen muss, und wo gibt es tatsächlich so etwas wie einen Handlungsspielraum? Wo gibt es so etwas wie Veränderungspotenzial? Dieses Veränderungspotenzial allerdings witterte oder fand oder glaubte zu finden Marx nicht in irgendwelchen illusorisch utopischen oder auch ethisch begründeten Freiheitskonzeptionen des Menschen, sondern die Veränderung der Umstände, unter denen wir leben, ist nur möglich, wenn diese Veränderung in diesen Umständen selber schon angelegt sind. Ja? Wir können zwar springen, aber wir können nicht über unseren Schatten springen, um es mal so zu formulieren. Oder wie Marx gesagt hat, ein sehr rätselhaftes Wort, wo man lang nachdenken kann, und wir haben jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken bis zur nächsten Vorlesung, das lautet, die Menschheit stellt sich immer nur Probleme, die sie lösen kann. Das heißt also, gerade unter dieser Perspektive, ja, wir können wirklich nur dort verändern, nur dort sagen wir, Entwicklungen setzen, nur dort was Neues schaffen und produzieren, wo das schon, auch in Formulierung von Marx, ja, sehr eigentümliche Metapher, wo das schon im Schoß der rezenten Gesellschaft als Keim angelegt ist. Ja. Ich kann nicht irgendeine Utopie realisieren, aber ich kann das, was schon vorhanden ist, was möglich ist, was sich andeutet, das kann ich sozusagen hervorholen, das kann ich beschleunigen, dem kann ich eine ganz bestimmte Richtung geben. So viel Freiheit hätten sogar noch Marx auch wir. In diesem Sinne, okay.